Weißt du, wo ich heute Morgen war, wo ich jetzt, also jetzt schon mich südlich des Weißwurst-Äquators befinde? Ich war bei Aldi Süd, Bernie.
Bei Aldi?
Ich hab's getan.
Du warst bei Aldi?
Aldi, ja. Ja, und ich habe da gestanden in der Schlange und mit meiner Frau, die sich sofort an den Einlass von verschiedenen Konzerten, auf denen sie schon gewesen ist, erinnert gefühlt hat. Wir sind mit Öffnen der Türen sind in den Aldi reingestürmt und haben noch eine Küchenmaschine, eine WLAN-gesteuerte Küchenmaschine uns geschnappt. Also wir haben jetzt die Aldi-Version von Thermomix.
Fake Thermomix quasi?
Ja.
Okay.
Die kann aber auch alles. Also ich werd dich da auf dem Laufenden halten.
Und jetzt Brennerpass.
Der Bundesliga-Podcast.
Hey, du wärst gern ausgeglichen? Du stehst wohl auf Obama-Yin-Yang. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß.
Bundesliga, Drug of a Nation. Wir reden drüber. Ey, habt ihr die Patience? Manche Podcasts haben krass die Ahnung. Wir haben Meinung, ey, wir machen Fahndung. Nach Popkultur in Ballkultur und Politik im Rasenkick. Was los, Rüdiger Ahnmar? Wir packen Fußball wieder auf die Karte. Bernie Meier, genannt der Bayou Ware. Gretscher König mit die Gangster-Kommentare.
Hier sitzen zwei Intellektuelle. Reden hier über Fußball auf die Schnelle. Kinder schlafen, Kinder in der Schule. Frühstückstisch ist voller Marmelade, ist egal, wir Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß, das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß, hier hast du richtig Spaß. Da steht's als Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Da steht's als Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Bundesliga Podcast und er ist hier. Nein, er ist dort. The Many-Faced Actor, die geile Fistel aus der Distel, der Eurosport Playboy Deutschlands, interessanteste Musikkritiker, der lustigste Mann im Internet, der Mann, der gerne Sandro Wagner wäre, The Breaker of Downs, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf.
Servus, lieber Danny.
Genau, und wir schauen Fußball wie eine
Telenovela.
Und das am Spieltag?
9.
Richtig. Du Rüdiger, du bist auswärts, ne? Wie ich höre.
Ich bin auf Auswärtsspiel, ja.
Ja, erzähl doch unseren Hörern mal, wo du bist und warum.
Das ist du, der aufmerksame Brennerpass-Hörer weiß ja, dass ich hier ab und zu bin. Ich bin in Burghausen. In Burghausen, in Oberbayern, fast in Österreich, ja, wo man ja eigentlich auch nicht mehr hin will.
Wie dumm.
Und nein, ich war gestern da zum Still zu suchen. Ja, oder Schwammerl, wie man sagt. Aber wir waren schon ein bisschen spät dran, glaube ich. Genau, und sind hier bei der Verwandtschaft und sind in Burghausen.
Okay, wunderschön. Deshalb werden wir dich auch quasi nicht über die Maßen heute in der Sendung quälen, mitten in deinem Urlaub, sondern dich quasi nur ein paar aktuelle popkulturelle Geschehnisse ansprechen, dich die ganze Scheiße downbreaken zu lassen. Und dann kommt unser Gast. Es ist der Gitarrist meiner Band, aber gleichzeitig auch der momentan zuständige Fußballjournalist bei der Deutschen Welle fürs Topspiel am Samstagabend. Und ich glaube, er musste dieses Mal aber auch über Köln, Bremen berichten. Sebastian Sahm, gleich nach Rüdiger in der Sendung. Also erstmal möchte ich sagen, hallo the fuck, ne?
Ja.
Einfach nur, weil ich es lange nicht gesagt habe. Und hast du auf Netflix schon Mindhunter gesehen?
Nein, noch nicht.
Mindhunter ist ja diese David Fincher Sendung, wo er so ein bisschen anknüpft an Zodiac. Ich weiß nicht, ob du damals Zodiac gesehen hast mit Mark Ruffalo und Robert Downey Jr.
Ich fürchte nein.
Auch ein Film über einen Serienkiller, einer der besten überhaupt. Also solltest du dir wirklich mal anschauen. Ist alles so im sehr milden 70er Flair gehalten. Am Anfang geht es noch so ein bisschen um Serienmörder, am Schluss geht es eigentlich echt nur noch so um Polizei- und Pressearbeit. Und nimmt dann einen sehr gediegenen Pace auf irgendwie, der Film. Aber genau das gefällt mir dran. Ist ein mutiger, sehr, sehr gut gefilmter Film. Und so ein bisschen in dem Duktus hat er auch seine Fernsehserie gemacht, Mindhunter. Das ist die Verfilmung von so einem Buch von FBI-Agenten, die quasi in den 70ern begonnen haben, so mit den alten Gewohnheiten zu brechen, so wo ist das Motiv, wo ist der Täter, wo ist das Alibi, sondern hat sich mal mit der Psyche von Serienkillern beschäftigt haben. Ne? Und das ist gar nicht so grausam, wie man denkt, es hat auch sehr viele lustige und stille Momente und es ist echt eine gute Serie auf Netflix.
Sehr gut.
Kann man sich kurz 3 Tage vor Stranger Things nochmal schnell durchbinschen.
Ich wollte gerade sagen, und Freitag geht's los. Freitag beginnt Stranger Things wieder.
Ja. Aber ich muss echt wirklich sagen, dass Mindhunter ist so gut, da muss Stranger Things erstmal hinschmecken. Also ich kann es nur weiterempfehlen.
Sehr gut.
Und natürlich wieder mit der Beobachtung, weil wir gerade in der MeToo-Zeit leben, so weibliche Serienkiller gab es da jetzt eigentlich nicht so wirklich, ne? Ich möchte es ja nicht ausschließen, gibt sicher Fälle, protokollierte Fälle, aber an sich, ne, ist es schon eher die unzufriedene Männerseele, die da so Frauen die Brüste abschneidet und Sex mit ihrem Torso hat oder so.
Was ist mit uns Männern los, Bernie?
Ja. Just saying.
Ja.
Okay, dann habe ich mir natürlich auf deine Empfehlung hier nochmal ein Lorde-Konzert angeschaut im Internet.
Ja.
Und es war wesentlich besser, als ich erwartet habe, und auch ihre Haut war gar nicht so. Ihre Haut war auch voll okay.
Aber Bernie, du, dazu musst du ja was sagen. Ich war so ein bisschen leicht, ich will nicht sagen, dass ich beleidigt war, aber ich war so ein bisschen überrascht, als du mich fragst, ob Lorde eigentlich eine schlechte Haut hat. Wo ich dachte, wie kommt er denn jetzt da drauf? So, weil ich eigentlich gerade ihr Konzert über den grünen Klee loben wollte. Und dann habe ich mit Gabi nochmal gesprochen und siehe da, Bernie, es ist in der Tat so. Die gute Lorde hat, glaube ich, leider ein kleines Akne-Problem zumindest mal gehabt. Und es ist auch so, dass Gabi auch aus Erfahrung weiß, dass bei ihren Konzerten, es darf nicht aus dem Graben fotografiert werden. Es darf nur von hinten fotografiert werden.
Siehst du, jetzt wollte ich hier so gerade versöhnliche Töne anstimmen, aber ich habe das wirklich schon beobachtet. Du weißt ja, im Zuge meiner Tätigkeiten als Texter für diese Musiksendung, das kam jetzt nicht von ganz ungefähr. Ich wollte dir da auch gar nicht in deiner quasi in deinem messianischen Gesamteindruck dieses Konzerts in die Parade fahren, sondern ich wollte eigentlich nur... ich wollte nur skurriles oder obskures, vielleicht auch unnötiges Fachwissen da einfügen, ne?
Ja.
Okay.
Bestimmt, ja.
Gut. Hast du Champions League gesehen?
Ein wenig.
Du warst auf dem Leipzig-Train, glaube ich. Statt deutsche Konferenz irgendwann verlassen und gesagt, bringt eh nichts.
So war's. Es lag in der Luft, dass mit Dortmund nicht viel los ist an dem Abend.
Ja.
Und mit Leipzig aber ganz viel los ist im Moment.
Ja, das.
Und dann habe ich geguckt. Das war ganz gut.
Das ist eine gute Zusammenfassung, ne?
Nee, soll ich, das, was ich bis jetzt gesagt habe, ist schon eine. Es war nicht so, dass man nicht das Gefühl hätte, dass Porto nicht vielleicht auch sogar noch den Ausgleich, also ein zweites und drittes Tor hätte machen können. Sie waren die ganze Zeit im Spiel, aber auch Leipzig war immer ein Tor zuzutrauen.
Würdest du sagen, Leipzig hat frech gegen Porto gespielt oder hat Leipzig eher souverän gegen Porto gespielt? Mit frech meine ich ja eher so ein bisschen aus der Rolle des Underdogs, des Bissigen, oder eher im Sinne von, hey, die kriegen wir in den Griff?
Nee, souverän sind sie noch nicht. Sie sind ein sehr potenter Jugendlicher, der genau weiß, was er kann.
Du, ganz wunderbar. Und hat sich das Telefongespräch schon wieder absolut rentiert hier?
Das wäre so RB Leipzig als Telenovela-Charakter, ja? Der Neue, der, wo man weiß, oh, der wird noch eine große Rolle spielen.
Und auch der Neue, der so ein bisschen, weißt du, der so ein reicher Sohn, der Sohn von Joe Gerner oder so, ne? Den keiner mag.
Und der restliche Cast ruft, jetzt kommt dieser reiche Sohn. Und ein Teil der Zuschauer
Schnösel.
Denkt, ja, aber warte mal ab.
Ja. ManU hat gegen Huddersfield verloren und das ist ja auch erwähnenswert.
Das habe ich auch gesehen.
2-1 haben sie verloren, ist ja auch erwähnenswert wegen unserem deutschen Super Hopeful Next Bayern Trainer David Wagner, ne?
Mhm.
Ja, also Next Bayern Trainer ist natürlich ein bisschen weit gefasst, aber ich dachte, weiß nicht, vielleicht können wir dann sagen, der Brennerpass hat es zuerst gesagt. Nur deshalb, ne, fürs Protokoll.
Ja.
Ja, genau. So, dem Herrn Klopp geht es nämlich.
Sympathisch, finde ich.
Ja. Dem Herrn Klopp geht es nämlich auch nicht so.
War der eigentlich auch in einer Klasse mit Nagelsmann, Tedesco?
Ja.
Man weiß es nicht. Das finden wir noch raus, ja?
Ja. Ich wollte nur sagen, dem Herrn Klopp geht es gar nicht so gut. Also der kann gar nicht so mit seinen Pfunden wuchern, no pun intended, zurzeit mit seiner Arbeit in Liverpool. Der hat es schwer. Also kann man natürlich so oder so sehen. Kann man sagen, der ist bald frei für ein, bald frei für den FC Bayern, und kann aber auch sagen, den will der FC Bayern vielleicht auch gar nicht.
Ja, also gelesen von dem englischen Paralympic-Athleten, der geschrieben hat, er würde besser verteidigen als Liverpool und er hätte keine Beine.
Uiuiui, shots fired.
Ja, naja.
Okay, ja, bevor dein legendärer Downbreak uns erfreut, delektiert, wollte ich noch sagen, ich war ja auch in Bayern, ne?
Ja,
ja. Ich war in Regensburg und ich hatte zwei Lesungen.
Ja.
Und zwar also das war quasi die Oberpfalz, Rosalie Oberpfalz World Tour 2017. Und
Wie war das?
Bitte?
Wie war das?
Ah ja, das war ganz schön. Ich wollte sagen, also quasi so einen kleinen Callback auf deinen Tag in Regensburg. Ich war nämlich nochmal in der Wunderbar und hatte versucht herauszufinden, wer da damals gearbeitet hat, der gesagt hat, der Meier Bernie, der mag mich eh nicht.
Na, das hat man das nicht schon geklärt?
Ja, doch, du meintest, es wäre so ein Klaus gewesen oder so, ne?
Ja, ich glaube, ja, so ein, genau, ich weiß jetzt, genau, Klaus, das kommt hin, ja.
Aber so ominöserweise hätte der zu der Zeit gar nicht mehr gearbeitet. Wie lange war das her?
Der hat ja gar nicht gearbeitet an dem Tag, sondern gearbeitet hat da ein Mädel und der Klaus, hat an der Bar gesessen und getrunken.
Ah, okay, that makes sense. Okay. Ja. Damit ist es auch geklärt, was wirklich niemand außer uns beiden interessiert. Aber ich dachte, wo ich dich schon mal dran habe, kann ich direkt mal fragen. Okay, Rüdiger Rudolf, the magnificent one.
Ja.
Please break it the fuck down for us.
Ja, du pass auf, da wir ja ein Schalke-Spiel downbreaken werden, bist du bereit für einen Schalke-Downbreak? Du weißt, was ich meine? Hast du das Jingle bereit?
Ach so, nee, ich habe den Jingle nicht bereit, wir singen es einfach.
Dann macht das, alles klar, dann machen wir es. Okay, ich beginne.
Ja.
Der Nagelsmann, man muss es wohl so sagen, der ist mit vielen Trainern Freund in Lehrgang und auf Rasen. Am Sonntag war es Martin Schmidt, den Nagelsmann besucht. Naja, so denkt der Kreichauer, da ist der Sieg gebucht. Doch Schmidt, der alte Campingfreund, pisst Julian ans Bein. Solange ich hier der Trainer bin, muss unentschieden sein. Wolfsburg, Hoffenheim, 1-1.
Grimme-Preis.
Bitte?
Grimme-Preis.
Ja, naja. Da wollen Freiburg und die Hertha nicht hinten anstehen und gehen mit auf 1-1. Unentschieden, das können wir auch, denken Köln und Bremen. Nur dass wir den Tore schießen, klappt dieser Tage so gar nicht. 0-0. HSV Bayern war auch schon mal geiler, aber wollen ja nicht meckern. 0-1 aus Sicht der, ich zitiere, Löschen. Gewinnt auf Krise und weht den BVB und das trotz Tabellenführung. 2-2 gegen die Eintracht. Dafür macht Leipzig gegen Stuttgart brav seine Hausaufgaben. 1-0. Gladbach sieht gegen Leverkusen lange sehr gut aus, aber dann doch relativ schlecht. 1-5 zu Hause. Nicht unangenehm. Füllkrug füllt die Fugger ab. Augsburg-Hannover 1-2. Und am Freitagabend Schalke Mainz 2-0. Und
Guido Burgstaller. Gut, ich glaube, wir haben eine leichte Latenz in unserer Leitung, deshalb waren wir eher so, wie nennt man das?
Ritterdando.
Ja, so nennt man es, genau, ja.
Genau.
Ja, vielen Dank. Du,
ja, sehr gerne. Soll ich eine letzte Fußballbeobachtung noch mit auf den Weg gehen, bevor ich jetzt gerne gleich den Staffel an Sebastian übergebe?
Unbedingt, du hast Open Mic hier, ne? You know.
Ja, danke schön. Du, ich habe was in der Süddeutschen schon wieder gelesen, was mich unglaublich überzeugt hat. Coman ist ja irgendwie dabei, gerade im Moment gar nicht mal so schlecht zu sein.
Absolut.
Ich habe jetzt schon zwei Spiele diese Woche hintereinander gesehen, wo der Kommentator Bademar meinte, er ist der beste Bayer auf dem Platz und man wollte gar nicht widersprechen. Und dann habe ich was gelesen, was Heinkes gemacht hat, soll angeblich etwas, was er dem Coman gesagt hat. Und das hat mich restlos überzeugt. Der hat gesagt, Coman, du bist wahnsinnig schnell, aber kurz bevor du die Flanke schlägst, musst du ein bisschen langsamer werden, weil sonst kommt die Flanke nicht an. Und was soll ich sagen? Das stimmt.
Hallo?
Ist er ja so rumgerannt wie ein Wahnsinniger. Man dachte nur, oh, ist der schnell. Aber die Flanke war immer sonst wo. Man dachte, ja, es bringt leider alles nichts. Und wir haben ihm Aktionismus vorgeworfen. Aber jetzt plötzlich kommen die an. und er ist dem Gegenspieler trotzdem enteilt und also es erscheint mir als der Stein der Weisen, was der Jupp da mit dem Koman gemacht hat. So, mehr wollte ich gar nicht sagen.
Hallo the fuck, muss ich sagen. Also
Hallo the fuck. Ja. Hallo the fuck.
Genau, besser kann man sich auf den Punkt bringen wie unser Freund Jupp Heynckes.
Ja. Hast du übrigens gesehen, ne, das mit den Gedichten hier von wegen, ne, der Nagelsmann, das scheint Wellen zu schlagen. Auf Spiegel Online ist ein Jupp Heynckes Gedicht.
Ja, das habe ich gesehen, genau, natürlich. Ja, natürlich. Brennerpass, you heard it first.
Ja, vielleicht muss man mal so Fußballpoesie rausbringen.
Hm, vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht.
Na, vielleicht Bernie, belassen wir es einfach beim Nagelsmann.
Ich sage tschüss, the fuck.
Ja.
Und liebe Grüße nach Berlin.
Ja, macht's gut. Tschüss. So, jetzt ist es soweit. Er ist da, Sebastian Sam. Ich nenne ihn Sebi. Wie nennst du dich selbst, dein liebster Spitzname ist?
Sebachudin.
Sebachudin. Das kommt sicher von deiner internationalen Erfahrung, deiner Vielsprachlichkeit.
Das haben zwei Kameraleute in Bosnien mal gesagt zu mir, dass ich eigentlich nicht Sebastian heiße, sondern Sebachudin. Das ist auch ein bosnischer Name.
Ein bosnischer Name?
Yes.
Du hast am Balkan studiert auch, ne?
Ja, so ein bisschen.
Ein bisschen.
Wollen wir es nicht übertreiben, nicht? Aber so ein bisschen.
Der Sebi, der spielt auch in der The Gebrüder Grimm Band, mit der wir im Fünfjahrestakt auftreten oder so.
Ja, die nächste Show ist schon ready, glaube ich. 2021 haben wir schon gebucht, genau, im Schokoladen.
Genau, ist alles fix. Aber du bist nicht nur der Gitarrist unserer gemeinsamen Band, sondern du bist auch sowieso Fußball interessiert, großer Pauli-Fan, Bayern-Fan, wenn man das sagen kann, und neuerdings jetzt auch tatsächlich wieder beruflich im Fußballgeschäft, ne?
So ist es, ja. Ich arbeite für die Deutsche Welle für die Sendung Kickoff.
Kickoff. Was ist das für die Leute, die nicht Deutsche Welle schauen?
Und also für alle da draußen quasi.
Genau.
Es ist eine Sendung, die Fußball, also Highlights der Bundesliga zeigt und sich da versucht, so eine eigene Sprache anzueignen. Also anders als die Sportschule oder die Sportschau geht es da nicht um Statistiken und um gelbe Karten und so, sondern eher um die Geschichte hinter dem Spiel so ein bisschen.
Wie beim Brennerpass.
Genau. Und dann gibt es auch noch eine Abteilung, die sich internationalen, auch kulturell, politisch relevanten Themen annimmt sogar. Und genau, und da war ich drehen in Israel und habe vor kurzem einen Nordkoreaner interviewt, der in der österreichischen Bundesliga spielt. Zum Beispiel so. Das sind so die Themen, die da so laufen.
Du hast das israelische St. Pauli quasi.
Genau, ich hatte eine ganz schöne Zeit mit Hapoel Tel Aviv. Das ist ein Verein, den kennen einige vielleicht noch aus der Champions League, weil die vor 6-7 Jahren dort noch gespielt haben, gegen Schalke zum Beispiel. Und die jetzt aber in der zweiten israelischen Liga spielen. Und ich habe mir also ein Zweitligaspiel in Israel angeguckt. Was man auch mal machen kann.
Wie ist da die Stimmung so?
Die Stimmung bei Hapoel ist fantastisch, denn die haben so eine Fans wie, ich sag mal, St. Pauli, die hatten 4000 Auswärtsfans dabei bei einer Liga, die vielleicht auf dem Niveau ist wie die deutsche fünfte Liga oder so. Das ist schon außergewöhnlich.
Hm. Und wie ist es so bei der Deutschen Welle? Haben die eine Lizenz?
Für was?
Ja, Beutel. Video.
Manchmal schon. Aber jetzt auch nicht immer. Das Problem mit der DFL ist wirklich, dass die auf den ganzen Bilderrechten halt ziemlich drauf sitzen. Alles, was online geht, ist mit Vorsicht zu verwenden.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel, du hast dieses Wochenende gearbeitet für Spieltag 9, ne?
Genau, ja.
Was war dein Spiel, was du?
Ich habe zwei Spiele gemacht. Das eine war Gladbach gegen Leverkusen, von dem ich dachte, es wird ein Katastrophenmatch. Mhm. Dazu vielleicht später mehr.
Was ja auch für Gladbach.
Und dann habe ich Köln gegen Bremen gemacht, von dem man dachte, es wird ein Katastrophenmatch. Und war es ja letztendlich auch.
Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen? Du fährst zum Fußball schauen in die Arbeit.
Ja, genau. Samstag sieht unser Arbeitstag so aus, dass wir uns um 15.30 Uhr treffen und Fußball gucken.
Haben die einen Sky?
Die haben einen Sky und die haben auch die Sportschau und die bekommen auch den Extra-Feed von der DFL, die sogenannten Slow-Mo-Playouts, also die ganzen Slow-Mos bekommt man da und dann die Interviews, die geführt werden von den DFL-Angestellten, also die sozusagen nach den Spielen die Leute interviewen.
Interesting.
Genau, und dann hast du sozusagen diese O-Töne, kannst du dann so ein bisschen verwerten. Auch die von der Sportschau aber, oder die vom ZDF Sportstudio.
Und nach dem Spiel schreibst du dann deinen Bericht oder machst du Videobericht? Oder?
Genau, wir machen sozusagen so 5 Minuten Berichte von den Spielen und dafür verwenden wir die Bilder des Live-Spiels, dafür verwenden wir aber auch die Slow-Mos und die O-Töne halt, die da geliefert werden von der DFL. Das ist so, so sind die Berichte. Von daher unterscheiden sie sich ein bisschen von der Sportschau, weil sie länger sind, mehr auf Musik setzen auch. Ich verwende sehr viel Musik und schaffe so ein bisschen Moods, wie man sagt. Und ja, gerade bei so einem Spiel wie Köln gegen Bremen kann man sich ja auch ein bisschen austoben.
Wo kann man sich das anschauen?
Irgendwo? Das kann man sich im Internet angucken, eben nicht. Was erzähle ich? Ich habe es ja gerade gesagt, dass es nicht online geht.
Ja, okay.
Ich bin ja seit 2 Monaten dabei. Und das kann man sich wirklich nur im Fernsehen angucken, die Highlight-Show tatsächlich. dw.com.
Okay.
Kann man sich live angucken.
Im Livestream
zu Zeiten wie 1.30 Uhr morgens, aber manchmal auch 9.30 Uhr morgens. Die genauen Zeiten kenne ich da nicht so genau.
Nice. Wir haben natürlich was ganz Wichtiges vergessen, und zwar, du bist nicht nur Pauli- und Bayern-Fan, sondern dein Herz schlägt im ganz Eigentlichen und Ursprünglichen für den.
Das ist gut, dass du das erwähnst. In der Bezirksliga Niederbayern Ost spielt der glorreiche 1. FC Passau von 1911. Das ist ein ganz toller Traditionsverein, der, wie ich schon erwähnt habe, über 100 Jahre alt ist, der ein fantastisches Stadion hat, was für die Olympischen Spiele 1972 in München gebaut worden ist. Nur leider die Realität sieht so aus, dass man Auswärtsspiele gegen Schöfweg bestreitet. Das ist eine Gemeinde mit 500 Einwohnern auf 1100 Meter Höhe im Bayerischen Wald. Da war ich letzte Saison auch beim Auswärtsspiel. Das Spiel wurde abgebrochen, weil eine Wolke vorbeigezogen ist. Und auf einmal konnte man nichts mehr sehen. Das ist die Bezirksliga Niederbayern Ost, und da schlägt mein Herz eigentlich.
Ah, ganz wunderbar. Aber da bist du natürlich nicht so oft, weil du wohnst in Berlin. Aber wenn, schaffst du es dir da Live-Spiele anzuschauen?
Ja, ich war letzte Saison eben in Schöfig bei diesem legendären Wolkenspiel.
So, okay.
Wenn ich in Passau bin, dann gehe ich manchmal ins Stadion. So. Das ist immer ein großes Vergnügen. Der Zuschauerschnitt beträgt 200 bis 300, sage ich mal, bei einer beim Fassungsvermögen von 20.000. Aber ja, der FC Passau ist Tabellenführer diese Saison. Das heißt, ja.
Wohin würde der theoretische Aufstiegsweg führen?
In die Landesliga Mitte gegen Teams wie Tegernheim, Etzenricht und Fortuna Regensburg.
Das ist aber noch unter der Bayernliga, ne? Unter 60.
Die 60 spielen in der vierten Liga, Regionalliga. Da sind noch 3 Ligen dazwischen leider.
Bayernliga, ich bin so auf dem Stand 1963.
Dann Landesliga kommt für die Bayernliga und dann die Regionalliga Bayern.
Ja, so meinte ich das eigentlich.
Die ich gestern geguckt habe übrigens. Wisst ihr, dass Sport 1 am Wochenende ein Regionalligaspiel live zeigt?
Nee.
Und gestern war das Spiel TSV 1860 München gegen FC Bayern München Amateure.
Verloren, ne?
Bayern München hat gewonnen, die zweite Mannschaft. Grandioses Spiel. Ich habe mich auch insgeheim sehr gefreut, muss ich sagen.
Ja, ja. Also ich bin ganz begeistert davon, dass weil ich habe auf Facebook so die Amateure, ne, die Bayern-Amateure, da quasi so den Fanclub abonniert. Und das ist sehr beflügelnd, da diese Jubelarie nach dem Spiel mit.
Ja, es gab einen Pyroskandal natürlich in der Halbzeitpause. Die Bayern-Fans haben ein ordentliches Pyrofeuerwerk abgefackelt, woraufhin die Außenreporterin gemeint hat, dürfen die das überhaupt?
War das im Grünwalder Stadion?
Das war, genau, im Grünwalder Stadion. Das war sehr voll. Also ich glaube 12.000 Zuschauer oder so, was echt für so ein Spiel grandios ist. Und die Stimmung war sehr gut.
Wie geht's Pauli?
Pauli spielt heute Abend gegen den SV Sandhausen. Das ist ein Vorort von Heidelberg.
Angstgegner.
Aber es geht um alles. Es ist so ein bisschen so ein Do-or-Die-Spiel, weil der gewinnt, der bleibt oben dran. Das heißt, das ist so ein typisches Spiel, das Pauli in den Sand setzt, sprichwörtlich. Aber gucken wir mal.
Ist denn quasi das MO, das Mission Statement von Pauli, Aufstieg schon wieder nach der knappen letzten Saison?
Nee, dieses Statement ist eigentlich immer so, wir gucken mal, was kommt. Denn der Verein kann sich ja absolut stützen auf
Merchandise.
Merchandise. Ja. So ist es. Ich wollte jetzt sagen Anhängerschaft, aber ja. Merchandise ist ehrlicher. Und von daher, die offizielle Losung ist, glaube ich, gut auszusehen, in der zweiten Liga aufsteigen. Das würde niemand offiziell sagen, obwohl es natürlich alle sich wünschen.
Ja, also ich auch. Ich hätte auch nichts dagegen, mal wieder ein Weltpokal-Sieger-Besieger-Spiel.
Ja, eigentlich wollen alle nur gegen den HSV spielen, aber wenn der HSV so weitermacht, dann wird es ja nichts dann mit dem Derby.
Ja, der HSV verweigert uns ja quasi eigentlich jedes Jahr diese Freude des Derbys, indem sie einfach fucking nochmal nicht absteigen wollen.
Das stimmt, aber die Uhr steht still dieses Jahr, wenn du mich fragst.
Wie meinst du?
Ja, aus ist. Die steigen ab. Das würde ich jetzt hier bei der Firma Brennerpass offiziell wetten.
Okay, die Firma Brennerpass und Söhne nimmt die Wette an.
Ja, ich weiß nicht, worum wir wetten, aber hier gibt es auch jede Menge schöne Restaurants da unten bei dir. Und das wette ich, dass der HSV
Wir wetten absteigt. Um ein Essen, das ist nicht zu teuer, aber es ist irgendwie sehr lecker, beim Viet Time.
So be it.
Weil die sind super.
Alles klar, cool. Ja. Wette Schaut's steht top, die Wette gilt.
Okay. Der Spieltag, ne?
Ja.
Also ich habe jetzt mal so hier meine Reihenfolge. Hamburg-Bayern, weil wir es gerade erwähnt haben. Also der HSV fährt auf mit 7 Defensivspieler. Schau mir bitte nicht meine Notizen, weil ich notiere wie so ein Legastheniker, weil ich aber nur so reintippe, ohne das zu korrigieren.
Ich habe schon alles gesehen. Immer nur Spaß. Ich habe nichts gesehen.
Also 7 Defensivspieler bringt Gisdol aufs Feld. Und du, ich muss ganz ehrlich sagen, für das, dass da 7 Defensivspieler am Feld standen, fand ich das durchaus gar nicht so unansehnlich, was der HSV da gezeigt hat. Und ich glaube auch nicht, man liest ja so, dass es ein Schritt zurück auch für Bayern war, so in der Spielkultur. Aber ich finde, der HSV hat es da den Bayern echt nicht so besonders einfach gemacht, vor der roten Karte.
Muss man neidlos anerkennen, war eine sehr gute Leistung, kämpferisch total gut gewesen, hat mir echt gut gefallen auch vom HSV, was ich selten sage. Aber es war wirklich.
Kann ich bestätigen, dass du das selten sagst.
Aber das war eine relativ enge Geschichte bis zu dem Platzverweis, der in meinen Augen ja gar keiner war.
Wirklich?
Also der foult ihn klar und so, aber das ist doch nicht rot. Das ist doch nicht straight rot. Aber muss ich jetzt, also ich komme ganz komisch vor als Verteidiger des HSV, aber das war für mich nicht rot. Aber
ja, da schieden sich ja die Geister. Das Ding ist ja natürlich, dass ich glaube, Dennis Dickmeier sagt auch, er war eh noch hinten als letzter Mann. Aber ich finde, das ist in dem Fall kein Argument, weil wenn du die Go-Go-Gadget-Sense ausfährst.
Das finde ich mal einen guten Ausdruck, den klaue ich unter Umständen, wenn du gestattest.
Ja, gern. Dann, da kann halt auch echt viel Schlimmeres passieren. Und dann ist es für mich irgendwie ein klares Rot. Also es ist ein Rot, was von ein bisschen hypothetisch strengeren Foul ausgeht, als es tatsächlich war. Aber ich meine, rein philosophisch kann man das schon bringen. Und ich finde, wenn du halt so reingehst, dann, also vielleicht kriegst du dann Geld, weil es nicht so schlimm war, aber wenn du so reingehst, riskierst du zumindest Rot. Also darüber muss man sich schon im Klaren sein. Und ich finde, das ist kein Streitpunkt. Und du musst natürlich als Spieler auch mitdenken, dass du denkst, okay, vielleicht ist der Spieler jetzt durch, aber da ist ja der Dickmeier noch hinten und wenn ich den jetzt faul, fliege ich vielleicht vom Platz und erweise meiner Mannschaft damit einen Bärendienst. Also das ist auch eine Form von Spielintelligenz, finde ich.
Tja, so war es ja auch, weil dann haben die Bayern das relativ souverän gemacht eigentlich und der HSV war eigentlich nur noch hinten drin gestanden. Aber wie gesagt, ich habe mir vor allem dann die Tabelle angesehen und auch mal, die haben ja angefangen mit 2 Siegen der HSV, ne? was man eigentlich überhaupt nicht glaubt. Mhm. Und dann hat Gisdol auch gemeint, jetzt kühlen wir erstmal das System ein bisschen runter. Und das Ergebnis ist, dass sie seitdem kein Spiel mehr gewonnen haben und sind irgendwie mit 4, wie viele Punkte haben sie? Das musst du aus deinen Notizen jetzt gucken.
Ja, das müsste ich jetzt gucken.
Ja, sie sind auf alle Fälle, glaube ich, 16. aktuell in der Tabelle. Und ja, so kann es bleiben, wenn du mich fragst.
Ja, aber 16. heißt ja wieder Relegation und wir wissen ja wieder HSV Relegation. Das ist ja quasi seine Meisterschaft.
Ne? Gegen Holstein Kiel, das wird ein Spiel.
Bayern rotiert natürlich auch extrem, das muss man auch sagen. Und mein Eindruck war, dass das ganze Heinkes-Konstrukt auch noch viel zu fragil für so eine extreme Rotation ist. Da sind ja wirklich, glaube ich, irgendwie 5 Spieler raus. Jemand wie Kimmich braucht sich eine Pause, aber jemand wie Kimmich hat natürlich dieses System, was Heinkes da installiert hat, auch schon extrem bestärkt. Und natürlich, ich verstehe es aber trotzdem, es ging ja auch gut, weil Heinkes muss sehen, wie natürlich das Ganze mit James und Tolisso funktioniert. Tut es meines Erachtens nicht so gut.
Definitiv nicht, ne.
Das sind halt auch Spieler, die kennt er nicht, mit denen kann er nicht so viel anfangen. Ich finde, dass James, ist ein Brennerpasswitz. James vorne und Tolisso in der Mitte den Spielfluss eher behindern. Also es ist auch so, dass ich finde, hat das Vidal, wenn jemand wie Tolisso mitspielt, muss Vidal halt so ein bisschen die Rolle des soliden Arbeiters übernehmen. Und dafür ist er auch noch, er macht es schon besser unter Heinkes, finde ich. Ist ja immer ein Wunschzieh und Wunschspieler von Heinkes gewesen, auch schon bei Leverkusen. Aber so richtig die Übersicht auf dem Platz hat er nicht. Ich finde, dass da jemand wie Rudi eine viel bessere Spielintelligenz besitzt als so der Bulle Vidal. Und Tolisso hat sich dann natürlich gesteigert und hat ja auch ein Tor geschossen. Also es war dann schon okay, aber wie ich teilweise auf Twitter gelesen habe oder so Man of the Match oder so, ist natürlich schon ein Schmarrn.
Ja, Tolisso, das finde ich auch ein Schmarrn, wie du sagst.
Dem sind wohl viel mehr Pässe gelungen, als wir ihm angesehen haben, aber also so richtig überzeugt hat es mich nicht. Der Coman ist aber, hat Rüdiger vorher im Vorgespräch schon gesagt, dass Heinkes zu dem gesagt hat, du musst einfach mal, wenn du dann mal dein Flügellauf gemacht hast, dann nimm mal das Tempo raus und überleg gut, wo du hinflankst jetzt. Es war ja vorher immer viel Bewegung auf seiner Seite, aber hat dann eben keine Abschlüsse und keine guten Vorlagen. Und ich finde es jetzt besser. Also ich finde Coman eine deutliche Steigerung unter Heinkes erfahren und langsam kann man so in schemenhaft den Ribéry-Ersatz in ihm erkennen, finde ich.
Nee, also hat er auch letzten Spieltagen echt gutes Tor gemacht. Hast du gesehen, wie das die Bayern auf der Facebook-Page dargestellt haben?
Nee.
Diesen Kopfball von ihm.
Nee.
Er macht diesen Kopfball und der fliegt dann aus dem Stadion und fliegt einmal um die ganze Welt. Nach Tokio, nach Neu-Delhi und so und landet dann letztendlich auf dem Mond.
Hey.
Das fand ich eigentlich ganz kurios, weil das war echt ein ziemlich geiler Kopfball von dem Spieler, von dem ich bis heute nicht weiß, wie er sich ausspricht. Du sagst ja Coman.
Coman, ja.
Ich weiß nicht, ob er nicht Coman heißt. Das bleibt so ein Mystery. Bis zum nächsten Gebrüder Grimm-Konzert. Dann werden wir das auflösen können, 2021.
Ja, du, ich habe gestern auch gehört, dass der Bellariti, oder im aktuellen Sportstudio, hab ich's gesehen, der sagt auch Pulisic. Jetzt weiß ich gar nicht mehr.
Da muss ich allerdings sagen, ich könnte mich jetzt wichtig machen und sagen, der Mann heißt ja Pulisic, aber der ist natürlich kroatischer Abstammung, aber er ist in den USA geboren und ist ein US-Staatsbürger, spielt für Amerika.
Pulisic.
Und die nennen ihn echt Pulisic.
Also quasi durch und durch krank, Pulisic.
Ja, so ungefähr, genau. Also ich denke mal, den Mann kann man Pulisic nennen, auch wenn es ein bisschen komisch klingt.
Ja, aber Bellariti hat sich quasi für das Amalgam, hat er das quasi das alles gemischt. Pulisic. Der Pulisic.
Ja, gut. Das ist,
aber ist auch Bellariti.
Ist ja auch magiarisches Upbringing in Sao Paulo.
Ja, er ist auch Bellariti und nicht nur am Chomsky, ne?
Nee, so ist
Muss
es.
Lassen. Gut, HSV presst und verteidigt ganz gut, teilweise besser als die Bayern. Dann das berüchtigte Rot für Gideon Jung.
Ja.
Fürs Fall an Coman. Und dann schießt eben ausgerechnet Tolisso das Tor. Und dann kommt es wieder, wie schon in der Champions League, zu einer ganz fantastischen Parade. Glanzparade, hat man früher gesagt, von Sven Ulreich.
Erstaunlich, dass der Spieler, der noch unter Ancelotti so ein bisschen nicht Wackelkandidat, sondern er war unsicher.
Mhm.
Er hat Fehler gemacht und jetzt auf einmal hält er total gut. Das hat mich auch gewundert gegen den HSV. Ich hatte das ja der Spieler live gesehen, also bei Sky.
Ja.
Und das war wirklich eine Glanzparade, wie du gesagt hast. Das war wirklich ganz stark von ihm.
Ah, und danach gab es eine Stange
von das Thiago. Das musst du für Deutschland übersetzen, für deine deutschen Hörer.
Das kenne ich schon.
Ach so.
Ein Lattenknaller.
Ein Lattenknaller, du.
Ja, genau. Ne? Auch der Buhmann des letzten Spieltags, Martinia im HSV-Tor, war wirklich ganz gut. Also auch den hat man vielleicht ein bisschen zu früh geschmäht, genau wie Bürki dann später.
Ja, das geht aber immer schnell bei den Torleuten, weil die halt auch so eine Riesenverantwortung haben. Also, aber da ist ein Fehler, reicht aus und schon ist man der Buhmann für 3 Spieltage.
Hat Deutschlands neuer Fußballintellektueller Şahin auch gesagt, nach dem Dortmund-Spiel. So,
Welcher Şahin?
Nuri, okay. Nuri, ja, genau. So, dann habe ich noch, was habe ich notiert? Da gab es noch so einen Sololauf von Robben, wo er einfach so, da gab es dann kein Elfer, glaube ich, wo er einfach vom Papa Brutalus, habe ich ihn genannt, der ist echt Wahnsinn.
Der ist bei uns in der Redaktion sehr gut angekommen. Der ist sogar im Spielbericht HSV Bayern, bekommt ein eigenes Kapitel. Ich weiß nicht genau, wieso. Findest du auch, dass der so ein Charismatiker ist? Der Papadopoulos?
Nee, ich finde, das ist echt ein finsterer Prolet.
Ich finde auch, dass er ein eher finsterer Prolet ist, der immer ungerechtfertigt herumprollt auf dem Platz. Und ich finde den überhaupt nicht charismatisch.
Ja, echt, aber, und bei den kleinsten Anlässen flippt der aus, ne?
Ja. Das ist so ein bisschen so ein Jähzorniger. Ich weiß auch nicht, aber egal. Auf alle Fälle hat der dann ziemlich ich weiß schon, was du meinst, diese Szene, Papadopoulos. Entschuldige, ich hab dich unterbrochen, aber.
Nee, voll okay. Ich finde aber auch, solche Leute haben echt nur noch eine Daseinsberechtigung und so im eher ästhetischeren Fußball, haben nur noch eine Daseinsberechtigung, entweder so als Mäher im Mittelfeld, so à la Van Bommel, oder so als heftiger Abwehrspieler, eher nur so bei Abstiegskandidaten, finde ich.
Ja.
Ansonsten will die auch keiner mehr.
Da ist er ja auch goldrichtig.
Ja, ja.
Allerdings, ja.
Robben spielt momentan wirklich super, aber trifft nichts irgendwie. Eine kleine Torkrise. Müller, der ja auch wieder richtig gut spielt unter Heinkes, kommt schnell rein, 8 Minuten, bereitet das Tor vor und geht wieder. Oberschenkel, 6 Wochen gesperrt, wie sich gestern Abend noch herausgestellt hat.
Da weißt du mehr als ich, das ist ja scheiße.
Ja, genau. Und das, obwohl es jetzt zweimal gegen Leipzig geht und einmal gegen den BVB. DFB-Pokal, Liga und dann nochmal BVB in der Liga.
Tja.
Und ich glaube, ohne Martinez nach wie vor, ohne Müller und Hummels steht auch gerade zur Debatte. Wobei für Leipzig, da reicht der Süle.
Ja, das hast du gesagt.
Hoffenheim Wolfsburg. Ich finde, Martin Schmidt hat einen neuen Spitznamen verdient.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Rémi Martin.
der ist nicht schlecht. Da muss man fast Applaus spenden. Ja. Da klatscht hier das Publikum. Okay, der ist ja gut, weil nämlich sozusagen der hat wirklich eine Unentschieden gespielt bis jetzt, ne? Bei Wolfsburg und sagt, solange die Entwicklung stimmt, ist es okay, oder? Ja. Und das finde ich so ein bisschen, naja, Alter, also ein bisschen wenig ist es vielleicht so auch für die Ansprüche, die da bei Wolfsburg bestehen. So, aber da, unabhängig von dem ganzen Experten-Talk. Remy macht da ein sehr guter Name für Schmidt. Ja. Bin ich einverstanden. Das trifft sehr gut.
Er hat ja vor allem auch am Anfang gesagt, das ist, wie wenn man einen Sportwagen übernimmt.
Genau, da muss ich auch Sportwagen, sagen,
man muss den nur tunen.
Da war schon zwei Tage in Wolfsburg schon brainwashed. Das ist schon hart.
Ja, also es ist schon ein bisschen mehr als nur tunen. Vor allem, du kannst natürlich gegen Hoffsburg, kannst natürlich schon 1-1 spielen, das ist ja auch keine leichte Mannschaft, aber du müsstest halt vorher schon mal einen Dreier müsstest du eingefahren haben bei 5 Spielen. Eine halbe Gurkentruppe
zu Hause
ist
müssen
dabei.
Die 3 Punkte holen.
Ja.
Also, da gibt's eigentlich keine Frage.
Was habe ich sonst noch notiert? Gomez Comeback wieder später, nicht so viel bewirkt. Maxi Arnolds erster Elfmeter in seiner gesamten Bundesliga-Karriere, aber natürlich ganz schön feste verschossen, aber auch super gehalten von Baumann, wie der den Fuß dann noch so ausstreckt. Ah. Und dann wirklich ein Spieler, den ich gerade sehr gern mag, Origi, aber leider auch nur Stange.
Ja, leider.
Ne? Ja. Ich finde eigentlich die Wolfsburger Mannschaft so wie sich an sich gar nicht so unsympathisch, muss ich sagen. Da gab's schon komischere Zusammenstellungen.
Ich fand ihn noch nie unsympathisch. Ich muss ja immer die St. Pauli-Story erzählen. Eine der wenigen Auswärtsfahrten, wo es keinen Angriff gab auf St. Pauli-Fans früher in meiner Hamburger Zeit, nicht? Das war gegen Wolfsburg. Da sind die menschenfreundlich.
Also die da in der zweiten Liga.
Das war in der zweiten Liga, noch im VWL-Stadion, nicht in der Volkswagen Arena oder wie es jetzt heißt, sondern in dem alten VWL-Stadion. Und die Fans waren freundlich und das war eigentlich eine ganz nette Auswärtsfahrt immer. Wolfsburg, aber jetzt zu deiner Mannschaft zurückzukommen, stimmt eigentlich, die haben eigentlich wirklich eine ganz sympathische Truppe. Jetzt mit Schmidt finde ich auch einen ganz sympathischen Trainer. Remy, unser Freund Remy. Mhm. Aber was mich wundert, ist, dass er sich sozusagen, ja, dass die sozusagen nicht wirklich punkten und so. Und die sind ja auch so ein Mittelfeldverein jetzt in der Tabelle und werden es auch bleiben.
Ja, aber so das Nicht-Punkten scheint ja auch wirklich eine grassierende, also das Nicht-Dreier einfahren scheint so eine grassierende Krankheit zu sein irgendwie. So.
Ja.
Was haben wir noch? Dem hierbei hat auch seinen ersten Elfer geschossen, der ging rein. Und ja, dann kommt so das entscheidende Tor am Schluss. Felix Udokai. Ein Spieler, zu dem ich überhaupt nichts sagen kann.
Ich auch nicht, muss ich ehrlich sein.
Ich erinnere mich an Orks. Urukai heißt so eine Ork-Unterart bei Tolkien. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Da bin ich sozusagen, das ist nicht so ganz mein Genre. Mir wäre Luhukai eingefallen, ja, falls den noch jemand kennt.
Ja, natürlich. Der Ex-Augsburg-Trainer.
So ist es.
Und super Segway zu Augsburg, Hannover.
Oh, smooth.
Ich finde Augsburg super. Die spielen noch genauso ruppig und widerlich wie die letzten Saison, aber jetzt so mit Sturmpower, ne? Und so.
Alle meine Freunde sagen, Augsburg, was weißt du denn mit dem Verein? Die gehören noch in die zweite Liga und so. Finde ich nicht.
Ich finde Bogason Kayubi, das ist echt.
Ich finde
das
super, wie sich der Verein entwickelt hat. Die spielen auch echt teilweise guten Fußball. Das sieht man auch in der Saison. Die haben nicht ganz, also sie haben okay Fans. Also die sind jetzt, ja, würde ich sagen, die fallen zumindest nicht negativ auf wie so manche andere. Und ja, sind auch oben dabei, aber leider haben sie ja jetzt das Match gegen Hannover so verloren.
Auf all Vereine Hannover.
Ja.
Das muss man natürlich gewinnen eigentlich.
Sie
hatten es ja ganz gut im Griff, so wirbelwindmäßig angegriffen. Übrigens bei Augsburg muss ich sagen, da wird hinten ganz gut gespielt, vorne ist es ganz ansehnlich und das Mittelfeld, das wissen die selber, das ist nicht so stark, deshalb überspielt man quasi das eigene Mittelfeld immer und macht eigentlich gleich vorne weiter dann irgendwie, damit man sich nicht da auf zu viel Passfinesse verlassen muss. Finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, klingt Champions League reif, was ja. Du da jetzt heißt. Das ist nicht schlecht. Nee, also lief ja auch alles gut, soweit ich weiß. 1-0, oder? Gefühl?
Gregoritsch, ja. Super Bogenlampe, aber weil es abgefälscht war, aber trotzdem irgendwie auch ganz viele interessante Österreicher haben wir in der Bundesliga, ne?
Das hört gar nicht mehr auf. Ja. Bei Bremen ist gefühlt jeder zweite ein Österreicher. Und es geht schon so weit, dass sie in der Sportschau sagen, dann nehmen sich die Bremer die Bälle weg. Der Kärntner gegen den Steirer. Ja, und so. Und das wusste ich alles nicht. Keins ist ein Österreicher, Janusiewicz ist ein Österreicher.
Ja. Burgstaller bei Schalke.
Ja,
Da ist schon ist im Prinzip eigentlich schon wieder die ganze Nationalmannschaft hierbei.
Das sicher.
Ja. Wobei die auch nicht viel zu tun haben zurzeit.
Nee.
Ja, dann hat er dieser Jonatas, der Super-Einkauf von Hannover, der Brasilianer, die Führung auf dem Fuß, legt aber nicht ab auf Füllkrug und dann geht's auch nicht rein und dann dachte man schon, das war's und dann kriegt er nochmal eine ähnliche Chance, legt dann ab auf Füllkrug und der macht damit seinen Doppelpack und ja, gewinnt dieses Scheißspiel. Und man muss aber auch sagen, das ist so ein bisschen Rettung in letzter Sekunde, weil nämlich der Hannover gegen BVB und Leipzig spielt demnächst und da nicht viel geht, glaube ich.
Sag das nicht.
Ja, beim BVB wissen wir jetzt, beim BVB könnte jetzt einiges gehen, finde ich.
Ich finde auch, das ist gerade die Phase, Tritt, wo man ihnen massiv Punkte wegnehmen kann.
Mhm. Apropos massiv Punkte und vor allem Tore wegnehmen, Mönchengladbach gegen die Leverkusen.
Ja, das war mein Spiel, was ich machen musste in diesem Wochenende. Ich war stinksauer auf den Chefredakteur. Ich habe gemeint, wieso gibst du mir Gladbach-Leverkusen? So ein typisches 0-0 oder 1-1, so ein West-Derby. Also ein West-Derby, das eigentlich keines ist, weil das richtige Derby ist da ja Köln gegen Mönchengladbach in der Gegend. Und dann habe ich es geguckt und dann geht Gladbach in Führung 1-0 nach 7 Minuten. Man denkt schon, oh ja, langweilig wie immer. Und Heiko Herrlich hat es auch noch als Trainer nichts gerissen, eigentlich außer halt mit Regensburg, aber so als Bundesliga-Coach eigentlich noch nicht wirklich.
Und das ist auch echt most boring Coach, finde ich überhaupt. Wenn ich den sehe, muss ich da irgendwie.
Ja, das sind die most boring O-Töne vor allem. Wenn der den Mund aufmacht, dann hat man ein Problem. Ganz ehrlich, gleich auf Fast Forward drücken. Und ja, und dann kommt die zweite Halbzeit, man weiß gar nicht, was passiert. Dann fällt dieses 1-1, was Sommer denen halt schenkt so. Das war quasi nochmal so ein Spätsommergeschenk irgendwie. Das war
ja, spätsommerliches Präsent.
Ja, genau, da mach ihn doch rein. Sven Bender, der seit 4 Jahren kein Tor mehr gemacht hat. Ja. Und dann ein Tor nach dem anderen, es war immer das gleiche Prinzip, so einfach. Also Gladbach wirklich zum absoluten Verzweifeln. Und dann geht das Spiel 5-1 aus. Davon war sozusagen echt nicht auszugehen. Für Leverkusen aber ein ganz guter Boost, weil die einfach nicht vom Fleck gekommen sind, obwohl sie ein super Torverhältnis haben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die haben jetzt schon 20 Tore geschossen in 9 Spielen. Das ist nicht wenig. Das ist so viel wie Dortmund und Bayern halt. Ne? Mhm.
Und trotzdem ist Leverkusen und Gladbach sind beide so ein bisschen als Chancentod verschrien. Ich glaube, wenn man rechnen würde, dass Leverkusen seine Chancen besser genutzt hätte, wären die eigentlich viel höher in der Tabelle und sie wären eigentlich eine ganz, ganz, ganz patente Mannschaft, so in den Top 4, Top 5.
Auf jeden Fall.
Aber bei Gladbach.
Gladbach haben Chancen versiebt, auch in der ersten Halbzeit noch ein Löcher. Ne?
Ja, haben sie ja gegen Dortmund auch. Die haben ja gegen Dortmund auch so hoch verloren, also unnötig so hoch verloren. Die hätten da auch noch insgesamt, also hätten vielleicht so oder so verloren, aber 4 Tore oder so hätten die schießen können. Ich frage mich auch, also man hört ja schon, dass Hacking auch nicht unumstritten ist in Gladbach und ich glaube nicht, dass er den Verein so besonders weiterentwickelt. Ich weiß auch natürlich nicht, du wirst als Gladbach natürlich nie die großen Welttrainer kriegen können. Sowas wie Favre war auch ein Glücksfall, weil er hat irgendwie erst von Berlin geschasst, da irgendwie kam. Wenn die da letztlich Zehnter werden, vielleicht sind die auch zufrieden, das weiß ich nicht. Aber so.
Das ist so ein bisschen, wie du vorhin gesagt hast, also gegen Dortmund haben sie gar nicht so schlecht ausgesehen und gegen Leverkusen waren sie eigentlich die bessere Mannschaft. Dass es am Ende 1-5 ist halt so ein bisschen hart irgendwie. Also die können halt zur Pause auch 3-0 führen. Also ich war von Gladbach eigentlich schon relativ überzeugt. Ich habe auch deren Spiel gesehen gegen Hannover in der Saison und eigentlich stehen die zu weit unten für meinen Geschmack in der Tabelle.
Ja, weil sie halt auch nichts treffen. Ich, ja. Raphael irgendwie gelingt irgendwie auch gar nichts. Der Bailey, ne? Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja, ich schon. Und zwar, das hat den Hintergrund, dass die nächste Woche in Porträt bei ihnen drehen in Leverkusen. Und es gibt so eine Serie, wo so ein Amerikaner immer Bundesligaspieler aufsucht und dann, die also Ausländer sind und dann mit denen deren Heimat in deren aktuellen Wohnort sucht. Das heißt, die fahren jetzt nach Leverkusen und suchen mit Bailey Jamaika in Leverkusen. Und deswegen habe ich da, und die haben sich überlegt, wie kann man sozusagen, mit welchen Requisiten kann man da hinfahren? Und was haben sie sich überlegt als Requisite Nummer 1, um den Bailey zu treffen?
Ein Bob.
Nee. Ah, wegen, cool, yes, cool Runnings. Sehr gut. Ja. Cool Runnings. Nein, einen Spliff.
Oh, okay.
Und das ist also ein bisschen grenzwertig, finde ich. Aber mal gucken, was sie machen. Aber seitdem kenne ich auch diesen Bailey, diesen Teufelskerl. Und der hatte jetzt auch ein echt schönes Tor geschossen.
Ja.
Und er hat einen sehr schönen O-Ton gegeben.
Wie Robben hat er das Tor geschossen?
Willst du seinen O-Ton hören zum Tor?
Ja, gern.
The ball is my life and I need to leave it.
Okay. Und drunter,
das ist eigentlich ganz angenehm.
Und drunter natürlich No Woman, No Cry gelegt, ne, in dem Beitrag dann, ne?
Nee, habe ich nicht gemacht. Das habe ich mir verboten.
Es war nur ein Scherz. Ja. Eigentlich war das Spiel aus dann, als Brandt getroffen hat, der übrigens lässigerweise, der im O-Ton gesagt hat, er war ganz froh, dass er in der ersten Halbzeit nicht mitspielen musste, weil die einfach scheiße war. Und mit Volland passt es auch eigentlich jetzt langsam, ne? Es ist die zweite Saison bei Leverkusen, ne?
Ja.
Ja, es geht langsam. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass, wieso habe ich denn geschrieben, Befreiungsschlaf. Jetzt verstehe ich.
Braucht man manchmal.
Nee, ich wollte eigentlich sagen, Befreiungsschlag für Heiko Herrlich, weil er auch ein bisschen in der Kritik stand, aber ja. Dann konnte ich, also weil er doch so langweilig ist, habe ich geschrieben, Befreiungsschlaf.
Also, ja, aber nee, also Heiko Herrlich ist wirklich, der braucht so ein, finde ich, der bräuchte ein bisschen mehr Feuer irgendwie in seinen Auftritten und so. Auf der Bank sieht er immer ganz, ganz, ganz emotional aus.
Ja,
da gefällt er mir. Allerdings bei den Interviews, puh.
Ja. Vielleicht haut sie
halt
im Kreislauf zusammen immer noch im Spiel oder so.
Weiß ich nicht.
Leipzig, Stuttgart, da hat Rüdiger vorher gesagt, Hausaufgaben gemacht. Muss man auch wirklich sagen, Leipzig hat jetzt nicht wahnsinnig toll gespielt, aber hat so, das langt, ne?
Die spielen auch zurzeit so, die spielen auf Ergebnis so. Sind auch echt gegen Dortmund, haben ja alle gesehen, dass die wirklich echt auch eine geile Mannschaft haben. So.
Ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist super, ich habe schon das Gefühl, die spielen, die brauchen aber, die Psyche muss stimmen. Die müssen wirklich so ein bisschen, wenn die so ein bisschen aus dem Underdog rauskommen, so und so ein bisschen dreister oder frecher spielen, sind die wahnsinnig gut. Ich glaube, in dem Moment, wo die wieder Druck haben, so, die sind jetzt irgendwie Zweiter oder so und da alles, also wenn die gejagt werden, ne, wie man so im Fußballjargon sagt, dann glaube ich, wird es wieder schwieriger für die. Ich glaube, Leipzig fährt sehr gut mit diesem, alle finden uns scheiße und wollen nicht, dass wir so hoch stehen oder trauen sie uns vielleicht auch gar nicht zu. Und aus dem Dings, aus der Psyche raus irgendwie, scheint da echt mehr zu gehen. Timo Werner ist wieder fit. Überhaupt, was bei Leipzig wirklich gut klappt, ist die Rotation irgendwie. Ne? Also das haut jetzt hin. Der hat sich ein paar Mal ja wirklich vergriffen, der Hasenhüttl, so Anfang der Saison, wo dann die Leute gesagt haben, okay, ja gut, wenn du irgendwie 9 Leute rausnimmst, dann wirst du ja warten. Aber jetzt klappt es so mit 3-4 Spieler im Wechsel zwischen Champions League und Liga. Und gucken, bis dann DFB-Pokal ist mit Bayern.
Was ist dein Tipp? Das ist immer spannend. Wir können nochmal wetten, damit ich mein Essen wieder zurückbekomme. Weil der HSV ja doch nicht absteigt am Ende.
Ja gut, dann müssen wir was. Ich sehe jetzt gerade, sehe ich ein Elfmeterschießen, was Bayern gewinnt.
Im DFB-Pokal, ja klar, im Pokal. Ja, ich vermute, dass Bayern in der regulären Spielzeit gewinnt.
Ja.
Ja. 2-0. Mhm.
Okay.
Ja. Mein Tipp, aber.
Klingt auch plausibel irgendwie.
Ja.
Stuttgart hat es nicht schlecht gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit. Die haben sich nichts gefallen lassen.
Stuttgart überraschen mich wirklich sehr. Die kommen aus der zweiten Liga, die habe ich letzte Saison ja öfter mal beobachten dürfen. Und die spielen wirklich sehr gut und haben jetzt ein paar Mal wirklich unglücklich verloren. Stichwort hier Frankfurt zum Beispiel. Ne? Okay, gegen Köln sind wir dann wieder glücklich geworden, aber sozusagen auch gegen Leipzig, das, was ich gesehen habe von dem Spiel, waren sie wirklich auf der Höhe des Geschehens und haben wirklich sehr gut mitgespielt.
Mhm. Der Hannes Wolf war auch sehr zufrieden nach dem Spiel. Der sah aus, als hätte er gewonnen. Eigentlich. Ja. Der Augusta, ne?
Ja.
Da muss man echt sagen, dass der, also Keita ist ja so ein Spieler, der auch so rein und raus rotiert, der ist ja auch so ein bisschen so ein, ja, hat ja auch so was Unberechenbares, irgendwie ist auch nicht kein einfacher Typ, glaube ich, und so.
Nee, gar nicht.
Geht ja eh für 70 Millionen, geht er ja nach der Saison. Jetzt muss Leipzig, glaube ich, auch wegen Champions League-Platzierung oder so noch 8 Mille nachzahlen dafür für ihn. Ich weiß ja nicht, eigentlich habe ich geschrieben, Augustin lässt so einen Cater gar nicht so vermissen, wenn der mal geht. Aber du weißt natürlich bei Leipzig nicht, ob Augustin dann nicht auch geht nach der Saison, wenn er so weiterspielt und den jemand so für sich entdeckt, so ein Man City oder so.
Da nicht klar, aber ich würde sagen, Keita hat sozusagen natürlich einen höheren Marktwert und es war fast klar, dass der dann irgendwann gehen würde. Bei diesem Augustin, der ist relativ neu, sehe ich nicht, dass der gleich wieder geht. Mhm. Vor allem, wenn sie gut spielen, wenn sie weiter in Champions League spielen, wovon eigentlich fast ein bisschen auszugehen ist, dann hat er eigentlich eine ganz gute Perspektive da in Leipzig.
Schalke Mainz. Ja, da habe ich nicht viel notiert. Goretzka kann jetzt auch aus dem Spiel Tore schießen, ist jetzt auch quasi ein Goalgetter. Schalke hat auch eh keine gescheiten Stürme irgendwie. Also, dass da immer noch Di Santo vorne rumstürmt, ist ja, finde ich, auch kein Qualitätsbeweis für deren Sturm. Also, natürlich Guido Burgstaller ausgenommen, aber
ich will nichts sagen, die Mannschaft ist nicht besonders sozusagen jetzt nicht unter den Top-Teams von Kader her, aber erstaunlicherweise klappt es jetzt sportlich.
Es klappt, aber begeisternd ist es auch nicht für dieses Schalke-Spiel. Das hat immer wieder so Einbrüche, so halbstündige Einbrüche, wo man eigentlich nicht unbedingt gerne zuschaut. Weißt du, mein Herz schlägt so partiell für Schalke, aber.
Ja, das ist komisch, dass diesen Aspekt teilen wir auch. Also wenn man sich im Ruhrpott entscheiden müsste, würde ich auch tendenziell für Schalke sein.
Mhm, klar.
Und Schalke Mainz, ich habe ehrlich gesagt nur das Ergebnis gesehen, 2-0, davon war so ein bisschen auszugehen. Aber wie gesagt, bei Schalke klappt es sportlich in dem Sinn zumindest, dass tabellenmäßig, weiß ich nicht, jetzt Fünfter oder Sechster sind.
Herr Burgstaller hat übrigens eine todsichere vergeben, aber dann, weil er abgegeben hat, statt selbst zu schießen, aber dann nach der Ecke hat er es dann selbst gemacht. Ich glaube aber auch, dass Mainz wirklich echt ganz falsch liegt mit dem Anspruch, der Offensiv ein bisschen was reißen zu können. Also das, der Sandro Schwarz in allen Ehren scheint irgendwie ein kommoder Typ zu sein, aber ich glaube, die haben sich da ein bisschen verkalkuliert mit dem, was sie wollen. Und jetzt spielt der Adler halt schon wieder in so einer Mannschaft, die ständig eins hinten reinkriegt.
Ja, das ist ein bisschen Slapstick, das stimmt. Ja.
So, Köln-Werder, you tell me, Pizarro beim Aufwärmen verletzt.
Das ist unfassbar, also das war auch mein Spiel und da kam wirklich sehr viel zusammen und es war wirklich, ich habe zwar eben das Wort Slapstick schon benutzt, aber ich benutze es nochmal, also das war wirklich ein Slapstick-Spiel, was da für Chancen vergeigt worden sind, vor allem von Köln, das gibt's eigentlich gar nicht.
Girassi heißt der
Mann, Franzose, ivorischer Abstammung. Und hat auch schon beim letzten Spiel, als Köln noch kurz vor Schluss das 2:2 auf dem Fuß hatte gegen Stuttgart, hat Girassi auch völlig freistehend den Torwart angeschossen, also den Zieler da bei Stuttgart. Und jetzt gegen Bremen hat er ja kurz vor Schluss wirklich eine 150-prozentige Chance, die machen wir alle. Mhm. Und er hat es geschafft, mit dem rechten Stamm bei einem linken Pfosten vorbeizuschießen. Das muss man erstmal schaffen, sozusagen. Das ist völlig unglaublich. Aber auch noch mehr. Also Pizarro, wie gesagt, der große Hoffnungsträger in biblischem Alter, der jetzt da eigentlich für Köln stürmen soll, verletzt sich beim Aufwärmen, sitzt auf der Bank.
Ja, aber vielleicht muss man es wirklich auch bleiben lassen mit Pizarro-Verpflichtungen ab jetzt dann mal so.
Ich würde empfehlen, dass Pizarro nur noch beim FC Passau unterschreiben darf. Denn in der Bezirksliga Niederbayern-Ost gegen Perlesreuth kann er, glaube ich, auch verletzt noch
mit. Dann kannst du auch mit der Oberschenkelzerrung spielen.
Ja,
kann
er, genau. Ja, aber sozusagen, es war wirklich ein Slapstick. Es war auch kein gutes Spiel. Sehr viel Krampf, wie das immer so schön heißt.
Ja, am Anfang nicht. Am Anfang hatte ich das Gefühl, zumindest zur Berichterstattung, dass Köln eigentlich dann ganz, ganz energetisch da reinging.
Mit so sogenannten Aggressivliedern, die einfach dumme Fouls machen. Also da muss der Stöger eigentlich auch eingreifen, finde ich. Also Zoller fault halt das Publikum heiß so. Ich meine, klar, so muss man spielen, wenn man unten drinnen steht, aber das war eigentlich auch schon alles, to be honest. Also mehr kam da auch nicht. Das Ganze geht dann weiter in der zweiten Halbzeit. Hat Bremen dann auch mal Chancen, behindern sich die Spieler gegenseitig beim Abschluss. Es war einfach echt ein 0-0-Spiel. Und dass der Girassi vor Schluss zwei große Chancen vertändelt, war eigentlich so ein bisschen dann so symptomatisch für das ganze Spiel.
Ja, und dann aber auch noch diese Chance, wo Friedel Rausch auf der Linie klärt. Der eigentlich auch hätte.
Friedel Rausch finde ich gut, dass du ihn so nennst. Der Mann heißt Konstantin Rausch.
Ja, ich weiß, aber für mich gibt es nur einen Rausch.
Ja, Hauptsache Rausch, oder? Ja. Das war absurd, weil der Spieler von Bremen, es war nicht Delaney, sondern Eggestein, glaube ich, schießt den Ball quasi auch in Seiten aus, obwohl es eigentlich eine Torchance hätte werden sollen. Und der Rausch klärt dann auch noch. Also unglaublich. Das war ein Spiel.
Gibt's bei Köln gibt es einen Dominik Heinz
und ja,
bei Bremen gibt es einen Kainz, ne?
Ja, das sind
der Kainz ist der Österreicher, genau. Ja, also weiß nicht, für wen wird es knapper, für Nuri oder Stöger?
Für Nuri.
Ja.
Weil, was man wirklich sagen muss, Stöger, also ich fand das menschlich auch sehr groß, hat nach dem Spiel in den Interviews sehr ruhig gesagt, typisch gelassen, so wienerisch, weißt du, so, naja. Es ist sicher dem geschuldet, dass wir momentan nicht alles ideal machen. Ne? Weißt du, so eine Aussage. Stell dir da mal Skibbe vor oder so einen anderen Trainer, der dann irgendwie im Eck stehen würde und sagen würde, ja, wir müssen jetzt einfach mal die Punkte holen, weißt du, so mit so einem Kühlschrankblick und so, man gleich den Leuten, denen läuft es ganz dick ein. Und bei
ja, dem man die Angst ansieht.
Genau, ne? Die Angst. Und die lassen sich von den Medien die Angst sozusagen machen. Aber der Stöger ist extrem abgeklärt. Deswegen kann er auch in diesem aufgeregten Kölner Umfeld bestehen. Deswegen führt er die Mannschaft sicher auch da wieder raus, denke ich. Und er ist sehr ruhig und er hat Girassi wirklich herzzerreißend getröstet nach dem Spiel. Der saß im Mittelkreis alleine und hat die Augen geschlossen gehabt und war fast am Heulen und so. Und dann kommt Stöger und nimmt ihn so und nimmt ihn in den Arm. Das war wirklich, so muss man das, glaube ich, machen. So muss man eine Mannschaft führen, wenn man da unten steht. Und Nuri, ich glaube, dass der hat auch jetzt schon total viel Druck und der hat nicht diese Coolness und diese menschliche Stärke, glaube ich. Ich kenne ihn jetzt nicht. Aber Stöger hat einfach ein bisschen mehr Erfahrung auch und ich glaube, dass er es ihn länger im Amt halten wird als den Nuri.
Glaube ich auch, wobei ich dem Nuri, dem würde ich da wirklich das Alter vorschützend erwähnen, weil der macht es noch nicht lange.
Ist auch ein sympathischer Mann und hat ja bei Bremen gehofft, sozusagen durch sein Eigengewächs würde man jetzt mal wieder sozusagen für Kontinuität sorgen und Beständigkeit und so. Ich wünsche ihm, dass er bleibt, aber er muss auch mal delivern demnächst mit seinen Bremen.
Delivern müsste auch mal die Hertha, vor allem auswärts.
Ah,
kein Auswärtssieg in dieser,
Hertha BSC.
In dieser Saison.
Hat die Bischewitsch wieder rot gesehen? Schon eigentlich, oder? Der bekommt es in jedem Spiel rot.
Ja, das ist,
der fault sich vom Platz, weil er keinen Bock mehr hat.
Das glaube ich, ist als Vermerk in Köln in der Videobeweiszentrale festgehalten, dass man jedem dritten Spieltag einmal rot geben muss für Ibisevic.
Ich habe immer rot gesehen, in der Europa League rot gesehen, in der Bundesliga rot gesehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn er jetzt wieder rot gesehen hat.
Was mich am meisten enttäuscht bei der Konstellation ist, dass ein Spieler, der Haberer heißt, kein Österreicher ist.
Das stimmt. Der spielt bei Freiburg nämlich.
Der
Haberer. Das weiß ich nicht, was er ist.
Ich weiß es gar nicht. Ich habe es mal nachgeschaut.
Das weiß ich beim besten Willen nicht, aber er ist sicher kein Österreicher.
Ja. Nee, das habe ich mal nachgeschaut. Bei Haberer muss man dazu sagen, wir Bayern.
Das muss man übersetzen.
Nennen ganz feindlich gesinnt den österreichischen Gebietsnachbarn, nennen wir der Haberer.
Völlig zu Recht.
Ja. Genau.
Aber es war ein Österreicher auf dem Platz, glaube ich, schon wieder. Also wie immer halt. Ne? Bei jedem Spiel steht ein Österreicher auf dem Platz. Also auch Hertha gegen, was war es, Freiburg. Wen haben wir denn? Gibt doch mit Sicherheit einen Österreicher.
Mhm.
Seien wir ehrlich.
Ja, ganz sicher. Julian Schuster ist keiner, oder?
Niederlechner ist ein Bayer. Ne?
Niederlechner ist ein Bayer, ja. Du, ich weiß auch nicht.
Das weiß ich auch nicht. Das ist die Quizfrage fürs Publikum, würde ich sagen.
Mhm.
Jetzt anrufen, bitte.
Max-Jakob Ost, deine Chance, dich hier mal wieder zu profilieren. Kalou verschießt, trifft aber dann später schon. Du, kommt mir das so vor, vielleicht habe ich zu viel DAZN-Berichte gesehen an dem Wochenende. und da wird es ja nicht so, die haben nicht so viel Zeit für ihre Bundesliga-Highlights. Wurde dieses Wochenende vielleicht, kleine Störung, Entschuldigung, hat sich der Videobeweis weniger eingemischt an diesem Spieltag oder wurde weniger darüber berichtet oder bilde ich mir beides nur ein?
Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man jetzt schon ein bisschen gelernt hat, dass der Videobeweis nicht immer gleich einzusetzen ist, weil er einfach für große Konfusionen sorgt, für ganz ärgerliche Turnarounds in den Spielen und teilweise auch einfach nur, das ist eigentlich das Unglaubliche, dass er nicht immer zu richtigen Entscheidungen führt auch. Deswegen glaube ich, also ich habe es auch bemerkt, an diesem Wochenende gab es so gut wie keinen Videobeweis. Es gab so ein paar, ich glaube 3 oder 4 im Vergleich zu 15 oder so am Spieltag davor. Also das nimmt schon ab und ich würde mich auch freuen, wenn es abnimmt, weil ich habe nichts gegen den Videobeweis, aber ich habe was gegen seinen inflationären Gebrauch, sage ich mal.
Ja, und es war auch er wurde nicht so proaktiv aus der Zentrale irgendwie, sondern
das Wort proaktiv ist da, glaube ich, sehr, sehr gut.
Schiedsrichtern so. mehr Leeway.
So ist es, Das ist, glaube ich, die richtige Analyse, weil man hat am Anfang gedacht, ja, jetzt müssen wir den auch mal ausprobieren, den Videobeweis, müssen wir den auch mal anwenden, aber nach einigen Erfahrungen, schmerzlichen teilweise, hat man sich da, glaube ich, ein bisschen zurückgenommen wieder.
Ich finde es halt aber auch so ein bisschen so eine arg tief hängende Frucht, wenn dann Bobic hat es auch wieder gemacht, oder da ist der Mann im Container wohl eingeschlafen und so.
Sag mir doch bitte mal, wo Freddy Bobic these days ist. Wo ist denn der? Stuttgart? Frankfurt?
Ei, Fahrbäppisch. Sportmanager.
Okay.
Ich wollte nur sagen, dass der Videobeweis an sich aber auch nie behauptet hat, dass er irgendwie alles richtig macht. Er hat gesagt, am Anfang gehen wir mal davon aus, dass so 70%, wir mit 70% richtig liegen, tief gestapelt und das erreicht er locker. Ich schätze mal, wir sind locker bei 80%, 90 oder so, ohne jetzt Zahlen zu kennen. Man hat immer gesagt, der Videobeweis verbessert die Akkuratesse von solchen Entscheidungen, nicht, dass er alles löst irgendwie.
Aber, vermutlich verbessert er es und man muss auch sagen, wir sind halt einfach gewohnt, wir gucken seit Jahrzehnten Fußball ohne Videobeweis, jetzt kommt der Videobeweis, klar ist da auch so eine Ablehnung.
Ich weiß, was noch.
Da ist nur schwieriger, aber natürlich sind viele Sachen auch akkurater entschieden worden. Also,
ja, weil der Mensch halt generell vor allem neun einfach wahnsinnig Schiss hat. Ne?
Ja, so ist es.
Ja. Das ist wieder, das ist so dieser Urinstinkt, ich habe mal darüber gelesen, warum du im Dunkeln Angst hast, das liegt quasi in deiner DNA so verankert, weil wenn es dunkel ist, kommt das Mammut und frisst dich auf. Nee, der Säbelzahntiger natürlich. Genau.
Ziemlich und, scary shit hier. Ja. Säbelzahntiger shit.
Ja, so war das früher, ne?
Ja.
Und jetzt ist der Videobeweis ist der neue Säbelzahntiger.
Das kann man laut sagen. wenn man nach Hannover kommt zum Beispiel.
Okay. Natürlich schon verschenkt auch der Sieg von Freiburg, ne? Hätten sie durchaus machen können. Da war Hertha noch ganz gut bedient, wie man im Klischee-Deutsch sagt, mit dem Unentschieden. Und das hat auch unser Paul Dardai so gesehen.
Wollte ich dich fragen, was sagst du zur Personalie Paul Dardai? Glaubst du, dass er demnächst fliegt?
Ich werde es vermessen, wenn man ihn feuert, weil ich nicht glaube, dass mehr rauszuholen ist aus der Hertha-Mannschaft, als das, was die so bringen. Die werden sich schon wieder ein bisschen besser die werden nicht nochmal in die Euroleague kommen. Ich schätze mal, die landen so zwischen 10 und 14. Ich glaube nicht, dass da mehr drin ist, auch mit der Mannschaft irgendwie. Ich glaube, dass Pal Dardai das schon gut macht. Ich glaube aber, dass das System Pal Dardai sich abnutzt und man letztlich einen neuen Trainer holen muss. Ende der Saison wird aber lang, glaube ich. Andererseits, ne?
Also, ich befürchte für meine vielen, naja, eher nicht so viele, aber so die paar Hertha-Fans, die es so gibt hier in der Stadt, ich glaube, die müssen sich bald auf den Trainerwechsel einstellen, ehrlich gesagt. Denn Hertha delivered so richtig überhaupt nicht. Weder in der Europa League noch in der Bundesliga, und das könnte zu großer Unruhe führen demnächst, denke ich.
Glaube ich auch. Ich glaube nur nicht, dass es was bringen wird, den Trainer zu
holen. Das ist ja immer die Frage. So, ne?
Okay, dann ein spektakuläres Spiel, Frankfurt gegen BVB.
Ja.
Letzten Spieltag, wir haben das ja auch gesagt, hat der Rebic trifft er endlich, ne? Personifizierte Chancentod, endlich zum Goalgetter geworden, und hat der Kovac gesagt, okay, der Rebic hat getroffen, aber ich fand es trotzdem nicht, also gut fand ich es nicht, wie der gespielt hat. Ich weiß nicht, was er jetzt gesagt hat. Ich glaube, jetzt könnte er eigentlich ganz zufrieden sein diesmal. Also,
der Kovac ist ein ganz gerissener, der sagt in Interviews immer, war nicht gut, wir müssen uns verbessern. Der hält immer den Ball super, super, super flach. Ja. Aber wenn du ihm ansiehst, wie er sich über die Tore freut und so, der ist insgeheim super zufrieden mit seiner Truppe, kann auch sein. Frankfurt ist eine der Überraschungen, finde ich, in der Saison. Und er hat auch diesen Superman verpflichtet.
Allee.
Wo alle glauben, das ist der Haller Sebastian. Der Mann heißt aber Sebastian
Haller. Der Haller Bastel.
Genau, weil der ist aus Frankreich. Und das ist ein richtig guter Mann, der auch richtig viel bringt für Frankfurt, auch jetzt in diesem Spiel wieder.
Das war so das, was Fabian eigentlich war, bevor er sich so länger verletzt hat irgendwie. Finde ich, auch tatsächlich ein Spiel, was man sich gerne anschaut irgendwie. Also das war fun Game.
Absolut, das liegt also an den schwungvollen Dortmundern halt, das muss man echt, also auch als Bayern-Fan neidlos anerkennen, die spielen einfach echt auch ein ganz passables Bällchen, die Dortmunder, also da läuft der Ball wirklich sehr schön. Top-Mannschaft, Frankfurt allerdings wirklich auch.
Aber das
ziemlich
ist
also tight, muss ich sagen. Also es überrascht mich schon, und dementsprechend war das auch vom Ergebnis her völlig gerechtfertigt. Und es war ein schönes Spiel, definitiv.
Wobei das System Bosch ist ja schon so ein bisschen so auf Do or Die ausgelegt, ne? Wenn man das mit dem Brutalpressing und dem Drang nach vorne, wenn da irgendjemand ein Gegenrezept dazu findet oder selber das oder das eigentlich quasi die eigene Medizin zurückgibt oder so, scheint mir nicht so, als hätte Dortmund so einen richtigen Plan B, auch gerade defensiv.
Das stimmt. Defensiv, das ist nochmal ein, wie sagt man denn, das ist ein anderer Schmerz, wie sagt man das auf Deutsch?
Das ist nochmal ein anderes Thema.
Ein anderer Schnack.
Ja,
stimmt, hinten anfällig auf alle Fälle, kein perfektes System. Ich meine nur sozusagen, wenn sie in die Offensive gehen, ist es wirklich sehr ansehnlich und auch fun, wie du vorhin gesagt hast, also definitiv.
Zum ersten Mal spielte Jadon Sancho, ein englischer, glaube ich, Jugendnationalspieler
von Man City, genau.
Der 8 Millionen gekostet hat, der eigentlich ganz gut ist, auf den auch andere Vereine scharf waren.
Zum Beispiel wer?
Habe ich nur gelesen, andere Vereine waren auf ihn scharf.
Andere Vereine. So,
gefährliches Sekundärwissen, was ich da weitergebe.
Nee, aber ich hatte auch nur von ihm, ich weiß auch nicht viel über den, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Also ich habe auch nur gelesen, dass der kommt, dass er Sancho heißt, was ganz witzig ist eigentlich. Hm. Wie hat er denn gespielt? Hast du das wirklich auch mitbekommen?
Ja, nur so in der Berichterstattung. Man konnte wohl einigermaßen zufrieden sein mit ihm, glaube ich. Es gab
ich stelle mir die Frage, wann Dortmunds 12-Jähriger zum ersten Mal eingewechselt wird. Von dem hast du gelesen, nee, oder? Es gibt so einen Spieler, der ist angeblich 12. wahrscheinlich ist er 16. Der heißt Youssoufa Moukoko.
Mhm, nice.
Und der ist aus Kamerun und ist in Hamburg aufgewachsen und hat natürlich bei St. Pauli sich entwickelt als Jugendlicher. Und ist mit 12 jetzt von Dortmund verpflichtet worden. Und spielt auch jetzt schon in der U16 mit, Nationalmannschaft. Und das ist so der neue Superstar. Erstens, die Geburtsurkunde sagt, er ist 12, aber alle sagen, körperlich sieht er aus wie 16 oder 17. Dortmund hat den verpflichtet. Mhm. Den werden sie auch demnächst mal einwechseln, mit Post demnächst mal bringen.
Ja, aber es geht ja eigentlich nicht, darfst du erst ab 16
spielen. Nein, natürlich spielen, nicht, ne? War ein Witz, aber das ist doch okay. So ein bisschen die große Nachwuchshoffnung bei Dortmund gerade.
Dann gab es noch ein sehr brutales Foul von Bartra an Allee.
Bartra.
Gab die keine Rot. Genau. Und es war überhaupt ein bisschen so, dass ich den Eindruck hatte, dass stimmt, jetzt muss ich noch was sagen, genau, was mir so Rebic war, hätte ein Tor geschossen, war beim Abseits, konnte man auch durch Videobeweis nicht so richtig aufschlüsseln, was so Zentimeter Perspektivenfragen waren, ob er im Abseits war oder nicht. Ich finde, in dubio pro geile Torraumszene, würde ich sagen. Weil es heißt doch im Zweifel für den Angreifer irgendwie.
Das ist doch auch die Devise, oder? Das wird doch offiziell ja, den ja, Schiris das, so vermittelt.
Ja, aber das passiert nie. Also das ist, glaube ich, so, ich glaube, Schiedsrichter sind auf so stolz auf so ein Millimeter genaues Abseits, was sie entdeckt haben, irgendwie, da wollen sie nicht loslassen irgendwie. Aber ja, das nervt mich immer wieder, wenn so Abseitsentscheidungen so knapp sind. Und dann, ich meine, ich weiß nicht, ein Fußbreit oder ein Zehbreit sollte halt auch kein Abseits sein, finde ich.
Ich bin da völlig bei dir, aber es gibt keine Linie. Das ist immer wieder unterschiedlich.
Ja. Es gibt eine bessere Linie, was so Handspiel betrifft, jetzt habe ich den Eindruck. Da sind
ja, endlich. Jetzt. Also wenn du den Ball aus einem Meter angeschossen wirst und überhaupt nichts machen kannst, was sollst du denn machen? Wenn da Elfmeter gepfiffen wird, das ist einfach eine Verarschung, finde ich. Und das haben sie jetzt endlich eingestellt. So.
Ja, genau. Ich glaube, das war's, oder? Habe ich das vergessen? Willst du noch was loswerden zum Spieltag?
Ja, jetzt käme noch sozusagen der gesamte Spieltag der Bezirksliga Niederbayern Ost. da gab es noch ein paar Spiele. Mit Zeppel Osterhofen, Perles Reuth waren ziemlich Kracher. Aber das können wir uns vielleicht an der Stelle dann sparen auch.
Ja, oder wir machen einen Sonderpodcast. Wie heißt die Liga nochmal?
Bezirksliga Niederbayern Ost. Das ist die 7. Liga für die Leute, die es genauer wissen wollen.
Genau, wir können also einen Podcast machen, wo ich dann nur Witze mache und du erzählst dann über den Spieltag in der Liga.
Ja, über die diversen tschechischen Viertligaspieler, die sich alle wiederfinden bei Bayerwald-Vereinen.
Ja, sounds fun.
Sounds fun.
Okay. Genau. Vielen Dank, Sebi, ich hoffe,
sehr
du
gerne.
Besuchst uns mal wieder.
Ja, sehr gerne. Ja. Ich komme gerne wieder.
Alles klar. Wiederschauen.
Wiederschauen.
Das war Brennerpass,
der Bundesliga-Podcast.
Hey! Du wärst gern ausgeglichen, du stehst wohl auf Obama Yin Yang. Das ist der Brennerpass.